Manchmal wird mir bewusst, wie viel ich eigentlich ungewollt preisgebe. Ich suche nach etwas Einfachem wie Hotel in Berlin und plötzlich sehe ich überall und für lange Zeit Werbung für Hotels in Berlin. Es ist verrückt, wie transparent das Internet einen macht. Ehrlich gesagt habe ich keine Lust, ständig beobachtet zu werden. Und genau hier kommt Surfshark VPN ins Spiel. Es schützt meine Privatsphäre im Internet. Surfshark verschlüsselt meine Daten, verbirgt meine echte IP-Adresse und blockiert Tracker, die sonst jeden Klick verfolgen würden. Seit ich es benutze, ist das unangenehme Gefühl beim Surfen verschwunden. Keine seltsamen Anzeigen mehr, niemand schaut mir über die Schulter. Eine weitere praktische Funktion: Ich kann meinen virtuellen Standort ganz einfach ändern. So habe ich Zugriff auf Inhalte und Nachrichten, die in Deutschland nicht verfügbar sind. Perfekt, wenn ich auf Reisen bin oder eine Serie aus einem anderen Land sehen möchte. Ein Konto deckt alle Geräte ab. Laptop, Smartphone, Tablet, Fernseher, alles ist geschützt. Wenn Sie Ihre Online-Privatsphäre schützen möchten, gehen Sie auf surfshark.com/minga und geben Sie beim Bezahlen den Code MINGA ein, um 4 zusätzliche Monate Surfshark VPN zu erhalten. Den Link finden Sie in der Beschreibung. Vielen Dank an meinen Sponsor Surfshark für die Unterstützung dieser Folge.
Servus miteinander, eine frische Folge Mir ist ein 4 heute Morgen mit Kerry.
Guten Morgen.
Und mit meiner Wenigkeit Felix, ausnahmsweise wieder zu zweit. Pletti baut ein paar Tage ab, Torben ist im wohlverdienten Urlaub, liebe Grüße. Wir schauen natürlich auf den Sieg vom Wochenende gegen Werder Bremen. Wir sprechen über ein paar Aussagen von Uli Hoeneß und sprechen über jemanden, mit dem du sprechen durftest, über den großen Namen Kerry. Ganz kurzes Teasing, nach dem Opener wird's aufgelöst und klar, wir schauen auch voraus auf das Spiel gegen Frankfurt am Samstag in München. Folge 38, auf geht's.
Mir ist an 4. Der FC Bayern Podcast von Sky Sport.
Kerry, wir starten ausnahmsweise nicht mit einem sportlichen Rückblick, sondern eben mit einem Blick auf gestern Nachmittag. Und ich sag einfach mal, erzähl mal.
Ja, wir hatten die Möglichkeit, mit Luis Diaz zu sprechen. War ein Exklusivinterview, das wir jetzt nach seinem ersten halben Jahr in München bekommen haben und hat großen Spaß gemacht, mit Luis Diaz zu sprechen. Ganz feiner Kerl und natürlich aktuell auch in überragender Verfassung, beziehungsweise eigentlich schon in der ganzen Saison, ist Bombe eingeschlagen. 19 Tore, 15 Vorlagen in nur 32 Einsätzen. Also das ist schon mal eine Ansage. Und wer hätte das gedacht, nachdem es im Sommer ein bisschen Kritik gab, auch rund um den Transfer, er sei zu teuer, er sei zu alt, hat allen Kritikern Lügen gestraft und hat auch einen entsprechend lockeren Eindruck im Interview gemacht.
Sprechen wir gleich auch noch mal ein bisschen ausführlicher über ihn. Erzähl mal, wie ist das? Also ich kenne das auch, wie es bei den Bayern ist, wenn man Interviews führt. In der Regel wartet man in einem Raum und irgendwann wird der zu Interviewen der reingeführt. Wie war das gestern so? Es gibt direkt eine freundliche Begrüßung. Ist er dann eben so locker und freundlich, wie du es gerade auch erklärt hast, wie man sich es vielleicht auch vorstellt?
Ja, voll. Es gibt wenige Spieler, die wirklich auch alle Leute dann im Raum begrüßen, also alle Kameraleute. Wir hatten insgesamt 2 Kameramänner dabei, noch einen Fotografen und da ist er eben hingegangen und hat jedem Hallo gesagt und jeden freundlich begrüßt und das zeigt schon mal, dass es einfach ein feiner Kerl ist und Starallüren überhaupt nicht mitbringt, also war extrem gut gelaunt. Wir haben das Interview in dem Pressekonferenzraum geführt, haben das ein bisschen umgebaut. Ja, da standen ja oder stehen ja ganz viele Stühle drin, die haben ein bisschen zur Seite geschoben und haben dann dort ein echt cooles Setting aufgebaut. Also schon mal als Teasing heute Abend 19:30 das komplette Interview bei Sky Sport News. Da seht ihr dann mal, wie cool das auch geworden ist. Also ja, ich kann da mich nur einfach bei unserem Team bedanken, die das immer hervorragend machen. Kameramänner Mario und Ernesto, die das super aufgebaut haben, einfach Maschinen sind und bildlich einfach es wieder top gemacht haben. Und ja, das Gespräch war dann relativ locker. Wir haben ungefähr 20 Minuten gehabt. Er hat sich am Ende 25 Minuten Zeit genommen, was immer auch dann dafür spricht, dass er sich auch wohlgefühlt hat. Ganz lustig war die Schnellfragerunde am Ende, die wir gemacht haben. Da hat er sein Lieblingswort auf Deutsch. Da hat er einen Lachflash bekommen, hat gesagt, Scheiße. einfach total sympathisch. Und du merkst halt trotzdem bei ihm, und das hat er auch gesagt, also er fühlt sich erstmal pudelwohl, sportlich und auch familiär, privat in München. Aber er hat auch gesagt, die Sprache ist schon schwierig für ihn. Also es ist eigentlich unmöglich für ihn, Deutsch zu lernen. Das fand ich ganz interessant. Er hat gesagt, ich werde es auch nicht lernen. Also es wird schwer für mich werden, das auch zu perfektionieren oder eben dann auch frei zu sprechen. Er nimmt tatsächlich Englischkurse jede Woche, um sein Englisch zu verbessern. Und das zeigt eben auch nochmal auch das, was wir jetzt schon in den letzten Monaten immer wieder auch besprochen hatten. In der Mannschaft wird halt zum Großteil Englisch gesprochen. Die Anweisungen des Trainerteams von Kompanie, die sind eben auf Englisch und letztlich wird dann halt Fußball mit den Füßen gespielt und da versteht er sich mit den Jungs und hat sich ja perfekt in die Mannschaft eingefügt. Und darüber haben wir gesprochen. Erstes halbes Jahr in München, total positives Fazit gezogen. Und ja, du hast halt gemerkt auch in jeder Antwort, wie bescheiden der Junge auch ist. Und auch meine Frage zum Beispiel nach seiner Energie, die er mitbringt, weil ja auch viele in der Mannschaft sagen, Lucho Diaz ist der lustigste Spieler, hat immer ein Lächeln auf den Lippen. Er sagt halt, es kommt auch ein Stück weit aus meiner Erziehung oder dort, wo ich herkomme, wird dir das halt so beigebracht, auch immer 100% zu geben, immer auch das Leben zu genießen. Und was für mich hängen geblieben ist, war so die Aussage, ich habe sehr viel dafür gegeben oder auch verloren, um dorthin zu kommen, wo ich jetzt heute stehe. Also es ist für ihn ein Traum, den er jeden Tag lebt, Fußball zu spielen. Und das habe ich ihm zu 100% abgekauft, weil er kommt aus einem kleinen Dorf, also ich habe mal nachgeschaut, so 70.000 Einwohner in Kolumbien, so eine Kleinstadt, und er hat es wirklich dann über Porto und Liverpool jetzt zum FC Bayern gebracht, also große Karriere schon und da kommt ja noch ein bisschen was.
Umso besser natürlich, ja, apropos Sprachen, dass du auch perfekt Spanisch sprichst, Kerry. Ansonsten wär's interessant gewesen mit Interview. Wahrscheinlich gar nicht möglich gewesen, ehrlicherweise. Oder halt vielleicht mit Dolmetscher, aber da geht dir halt so viel verloren. Deswegen sehr, sehr gut. Und auch Kompliment natürlich, dass du das kannst. Wir waren ja auch schon mal zum Beispiel zusammen in San Sebastian. Da wär's auch ohne dein Spanisch schwierig gewesen.
Ja, wäre auch blöd, wenn ich jetzt also aufgrund meiner Herkunft durch meine Mom jetzt nicht irgendwie auch ein bisschen Spanisch spreche. Das ist, kommt mir natürlich zugute. Also ich erinnere mich auch.
Ein bisschen ist gut.
Ein bisschen. Vor 10 Jahren mein erstes Interview, da war ich Praktikant bei Sport 1, habe ich mit Arturo Vidal geführt und das hat mir schon so ein bisschen, habe ich auch schon mal erzählt, ein bisschen die Tür dann auch geöffnet, weil damals waren sehr viele Spanisch sprechende Spieler, Xabi Alonso, Juan Bernat, Thiago und Co., die waren ja bei den Bayern und das hat mir schon damals geholfen und ich finde es cool, dass jetzt mal wieder jemand da ist, der Spanisch spricht und kommt mir natürlich auch zugute und vor allem kommt es dann Sky zugute. Was schön ist, dass wir den jetzt sprechen konnten, weil es auch gerade für mich so der Spieler ist, der so ein bisschen, jeder spricht über ihn und deswegen ist schön, dass er jetzt bei uns spricht.
Absolut, bin sehr gespannt. Du hast es gesagt, heute Abend, Mittwochabend, 19.30 Uhr und anschließend gibt es natürlich auch das ganze Interview bei uns auf Abruf in der App, auf dem Fernseher, in der Mediathek, wo auch immer ihr es dann gucken wollt. Dann lass uns noch ein bisschen bei Lucho Diaz bleiben. Du hast es vorher schon gesagt, es gab am Anfang auch durchaus kritische Stimmen, auch von uns. Ich erinnere mich nicht mehr, wie du es damals gesehen hast. Weißt du es noch? Warst du eher auf der kritischen Seite oder warst du eher so, wartet mal ab?
Ich habe schon gesagt, dass der Spieler natürlich jetzt ein gewisses Alter schon hat, dass er nicht mehr jetzt der junge Spieler ist. Und viele hatten sich natürlich die Hoffnung gemacht, Florian Wirtz zu holen. Aber am Ende musst du ja sagen, so wie es gekommen ist, war es perfekt, weil Florian Wirtz ja auch ein ganz anderer Spielertyp ist und die Bayern neben Leroy Sané auch Kingsley Coman verloren hat. Und ich finde es Wahnsinn, dass Diaz eigentlich beide Spieler, was heißt vergessen gemacht hat, aber keiner redet jetzt mehr über Leroy Sané, keiner redet mehr über Kingsley Coman. Und das habe ich so persönlich in der Form jetzt nicht erwartet, was ich aber schon auch damals gesagt habe, es ist ein Spieler, der ein gutes Profil mitbringt, vor allem für den Kompaniefußball, weil es eben jemand ist, bei dem du dir sicher sein kannst, dass der immer 100% gibt, dass der immer mit den Messern zwischen den Zähnen einfach spielt, dass es natürlich so gut auch klappt und er so viele Tore erzielt, so viele Scorer sammelt. Das muss ich auch ehrlich zugeben, habe ich in der Form nicht erwartet, aber ein Transfer, den konntest du nicht groß kritisieren, weil er kam ja aus der Premier League. Also ich meine, du bist ja auch häufiger mal in Liverpool, hast ihn da ja auch schon gesehen. Ich glaube, du hast ihn auch relativ positiv bewertet, den Transfer, oder?
Tatsächlich, soweit ich mich erinnere, ja. Weil einfach so dieses Antreiben, Ball halten und sich da irgendwie auch teilweise durchwursteln, ohne die ganz, ganz große fußballerische Kunst. Manchmal, wir haben auch gegen Union Berlin bei seinem Tor zum Beispiel gesehen, was er drauf hat fußballerisch. Aber dass er wirklich so einschlägt, wie du auch sagst, mit den Scorern und so, hätte ich jetzt auch nicht unbedingt erwartet. Und es war damals schon auch klar, eben wie du auch sagst, gewisses Alter, nicht ganz günstig, so mit Vorsicht zu genießen. Aber ich war schon zumindest verhältnismäßig überzeugt, dass er am Ende funktioniert. Was ich auch auffällig finde, so gerade so in den vergangenen Wochen, vielleicht auch speziell jetzt nach der Winterpause, so Thema Chancenverwertung. Das war ja zwischendurch noch ein Thema, dass er eben viel liegen lassen hat. Gerade eben so diese Dinger, wo du sagst, den muss er machen. Und gefühlt macht er die mittlerweile, ja, zumindest so zu 70-80%. Also hat sich auch da ein bisschen gesteigert. Ist, glaube ich, ein Unterschied zur Premier League auch. Hat gefühlt öfter diese Momente, dass er dann mal alleine vom Torwart auch auftaucht und dann die Dinge halt nur noch am Torwart vorbeischieben muss. Aber wie gesagt, auch da, finde ich, hat er sich gesteigert. Er kam schon als sehr guter Spieler, aber hat sich jetzt einfach auf die Bundesliga, auf die Bayern, auf seine Mitspieler noch mal ein bisschen eingestellt. Und für mich, und das wäre jetzt auch die nächste Frage rüber auf deine Seite gewesen, für mich ist gerade er zusammen mit Ulisse, die ja dann doch meistens in den Topspielen die beiden sind, die da auf den Flügeln ran dürfen, für mich ist das gerade mindestens eine der drei besten Flügelzangen der Welt. Klar, gibt noch ein paar andere Mannschaften, die da auch sehr gut besetzt sind zumindest, aber gerade auch was die Form betrifft aktuell, sehe ich die beiden schon sehr weit vorne. Und das ist ja auch was die Bayern-DNA in den vergangenen, weiß nicht, 10, 15 Jahren auch ausgemacht hat. Und entsprechend glücklich ist der Club ja auch, dass es die beiden da jetzt eben gibt.
Ja, und aktuell, ich meine, wie lange ist es jetzt schon aktuell? Die spielen wirklich seit einem halben Jahr auf einem unglaublich hohen Niveau und verstehen sich auch beide sehr gut. Und das fand ich auch interessant. Er hat auch sehr lobend über Michael Ulisse gesprochen, dass er übrigens sehr viel mit ihm kommuniziert, mehr als mit uns Journalisten, dass er ihm auch Tipps gibt oder ihm auch sagt, obwohl er ja jünger ist, Ulisse, hey, pass mal auf, so und so kannst du verteidigen, so und so kannst du jetzt laufen. Wenn ich den Diagonalball spiele, dann will ich, dass du schon in die Räume startest. Das, finde ich, hat er sehr gut erklärt. Und was auch zu seiner ja perfekten Integration beigetragen hat, ist Vincent Kompany. Den hat er auch hervorgehoben und fand ich auch ganz spannend, was er gesagt hat. Die Message war so in die Richtung, er wird noch viel mehr erreichen, als er bisher erreicht hat, weil mit seiner Art kann er nur erfolgreich sein. Fand ich auch spannend, weil er dann auch gesagt hat, dass Kompany nicht nur mit ihm über Fußball redet oder nicht nur mit den Spielern über Fußball redet, sondern auch immer wieder seine Hilfe anbietet. Zum Beispiel, wenn es ein privates Thema gibt, hey, kann ich dir irgendwie unter die Arme greifen, wenn was ist, ruf mich an, wie geht's dir, wie geht's deiner Frau, wie geht's deiner Familie. Also das ist, glaube ich, auch ein Grund dafür einfach, warum er sich so schnell integriert hat, weil es ist nicht einfach, wenn du in so ein neues Land kommst mit einer neuen Sprache, mit einer anderen Kultur. Das Wetter ist jetzt kein so großes Thema gewesen, weil er das ja schon aus Liverpool auch kannte, dass es ein bisschen kälter ist. Aber einfach so in diesen Club auch zu kommen und wirklich auf Leute zu treffen, die ihn sofort auch in den Arm nehmen, das ist am Ende entscheidend. Und da muss man nochmal den Hut ziehen vor Kompany. Also einfach für mich der Vater auch des Erfolgs, des aktuellen Erfolgs.
Hundertprozentig. Ich habe, glaube ich, auch noch keine kritische Stimme gehört von irgendwem, sei es irgendwie aus dem Verein oder auch aus der Journalie.
Ja, und auch nicht, wenn die Kamera aus ist, ne? Das ist ja auch, also ja. Das ist ja auch immer so ein Ding, ne? Ja. Also oft ist dann vor der Kamera, also okay, das ist ein toller Trainer, und dann hinter der Kamera, wenn das Mikro aus ist, boah, aber hier an der Stelle nervt er mich schon. Das haben wir überhaupt noch nicht bei Kompany erlebt. Das haben wir vorher bei den Trainern, ja, will ich jetzt keine Namen nennen, aber das war dann schon eher mal Usus oder Gang und Gäbe, und bei Kompany, ja, hörst du eigentlich von allen Seiten, dass er top ist.
Ich finde auch so diese Momente, wo du dann oder wo wir auch dann nochmal ein bisschen näher dran sein dürfen. Ich erinnere mich da zurück an die Eindhoven-Reise, letzter Liga-Phasenspieltag, durfte ich ja vor Ort sein in Eindhoven, und da gab es dann spontan nicht die Pressekonferenz mit Vincent Kompany, sondern weil da noch ein PSV-Spieler die quasi besetzt hat, sondern hat sich dann in die Mix gestellt, hat Dieter Niklas, der Pressesprecher, kurzfristig entschieden, und dann waren wir da halt zu fünf, sechs Reporter, vor uns Vinny Kompany. Und da merkst du, da ist er einfach noch mal ein bisschen lockerer nach einem Sieg, nach einem Spiel, spät abends, und wenn es dann eben nur so eine kleine Gruppe ist. Und da merkst du noch mal, ey, das ist so ein vernünftiger, so ein netter, höflicher Mensch. Klar, der kann auch mal in Anführungszeichen zurückschießen, wenn es mal eine kritische Frage gibt, aber völlig zu Recht auch, völlig richtiges Verhalten auch in meinen Augen, aber eben so menschlich, so sympathisch, so verständnisvoll auch für unseren Job, wenn wir dann mal die kritischen oder die aktuellen Themen, die vielleicht nicht auch 100% immer mit Fußball zu tun haben, mal ansprechen. Er hat immer Verständnis auch für uns, für unseren Job. Deswegen, wie du sagst, es macht auch einfach Spaß letztendlich mit ihm, muss man auch als neutraler Beobachter da an derselben Straße sagen. Dann also nur nochmal der Hinweis, ich glaube, zu Luis Diaz haben wir erstmal genug gesagt. Dicke Empfehlung, heute Mittwoch 19.30 Uhr, dann die erste Ausstrahlung und dann eben auch auf unseren digitalen Plattformen auf Abruf, aber sicher auch grundsätzlich in den nächsten Tagen nochmal das Interview bei uns zu sehen. Übrigens, ich habe gerade nochmal den Hinweis bekommen, bei uns in der App zum Beispiel auch zu sehen, ohne Abo. Also auch für die Nicht-Sky-Abonnenten, erstmal schämt euch, holt euch ein Abo. Nein, Quatsch. Aber ihr könnt euch das Interview auch natürlich sehr, sehr gerne bei uns angucken. Dann werden wir mal klassisch sportlich, würde ich sagen. Samstag die Bayern in Bremen zu Gast. Vorzeichen waren klar. Tabellen 16. Werder, Bayern klarer Favorit. Aber in Bremen, neuer Trainer. Vincent Kompany hat auch so ein bisschen gewarnt. Eben weil Daniel Thun erst mal übernommen hat bei den Nordlichtern, dass es nicht so einfach werden könnte. Am Ende war es dann doch verhältnismäßig einfach. Beziehungsweise die Bayern haben einfach ihren Job gemacht. Kane, Doppelpack, Leon Goretzka. Mit seinem Tor. Was ist noch so hängen geblieben bei dir?
Boah, erstmal Bremen. Also ich hoffe, dass sie irgendwie die Klasse halten, weil es ein Traditionsverein ist, weil sie ein tolles Stadion haben, tolle Fans haben. Aber wenn die so weiter Fußball spielen, auch mit dem Ball, dann wird es schwer, irgendwas zu reißen. Also mit Ball ganz schwach gegen den Ball, ja, haben sie es ordentlich gemacht, aber die Qualität der Bayern ist halt einfach brutal. Wenn du dann auch das zweite Tor siehst von Harry Kane.
Boah. Ich saß vom Fernseher, es war jetzt kein verrücktes Traumtor, aber der guckt nochmal, schaut, okay, Gegenspieler steht nicht besser, legt sich den Ball perfekt hin und schweißt ihn dann mit Präzision und dem perfekten Tempo da an den Innenposten. Ist überragend.
Aber hattest du das Gefühl auch, also er verzögert ja am Anfang so ein bisschen, habe ich gesagt, warum schießt du jetzt nicht, habe ich so gedacht in diesem einen Moment und dann verzögert er nochmal, so wie du gesagt hast und dann haut er den rein, da sieht man dann wahrscheinlich, warum ich nie über die Landesliga irgendwie hinaus getroffen habe. Das war halt, also für mich aktuell gibt's in Europa zumindest, gibt's für mich keinen Spieler mit einer besseren Schusstechnik. Also klar, du hast Dominik Soboslai von Liverpool, der noch die Dinger reinschweißen kann. Aber wenn du jetzt mal...
Zumindest
klar,
kein besserer Stürmer.
Ja, die Freistoßtechnik von Messi ist wahrscheinlich in Miami auch noch ganz gut. Und Cristiano haut die Dinger auch in den Giebel. Aber das, was Kane jede Woche abruft, diese Präzision, der schaut ja nicht mal groß hoch. Der schaut ja immer auf den Ball, weil er genau weiß, okay, da will ich ihn hinhaben und da geht er auch rein. Also... Ja, Hut ab. Also das Tor war, auch wenn es jetzt vielleicht nicht so spektakulär aussah, du hast gesagt, aber es war für mich einfach Weltklasse, auch mit dem Aufsetzer.
100%.
Genau ins Eck. Also das war schon wieder die brutale individuelle Klasse eines Harry Kane.
Der Elfer übrigens auch, ne? Also auch wieder Stichwort Präzision. Mio Backhaus macht da eigentlich einen guten Job, ist auch relativ groß gewachsen, hat eine große Spannweite und hat trotzdem keine Chance, an diesen perfekt geschossenen Elfmeter auch ranzukommen. Krass, weil, also wie du sagst, ich glaube, in dem Moment bei seinem Weitschusstor hat sich jetzt nicht jeder Fußballfan direkt gedacht, boah, super geil. Aber wenn du so ein bisschen tiefer in der Materie drin steckst, dann hast du direkt erkannt, dass es eben komplett Weltklasse ist. Ich hatte wirklich das Gefühl, er versteht so in dieser halben Sekunde, als er den Ball bekommt, okay, ich habe echt viel Platz. Und dann trifft er eben nochmal die Entscheidung, ich gehe nochmal diesen Schritt nach vorne, ich guck nochmal, steht vielleicht, ich weiß nicht, wer in dem Moment mitlief, im Zweifel Michael Olise und Serge Gnabry. Quatsch, Olise nicht.
Michael nicht.
ja, war gesperrt.
Lennart.
Und dann trifft er eben halt aber die Entscheidung, nee, ich stehe gut, ich habe Platz, ich nehme jetzt den Abschluss und ja. Der Rest ist dann eben einfach nur noch das Tor. Ansonsten würde ich auch sagen, hat Leon Goretzka sich dieses Tor verdient, sein Tor total verdient, super Angriff zu Ende gespielt und dann einfach auch ein sehr guter Abschluss von ihm überlegt gegen die Laufrichtung des Keepers. Kann man auch so sagen, oder verdient, bleibt dran, wird immer wieder auch gelobt. Klar, jetzt gibt es eben die Entscheidung, im Sommer den Abschied, aber er macht einfach weiterhin trotzdem einen guten Job bei den Bayern.
Ja, und er ist in der Mannschaft auch anerkannt. Die Jungs haben sich für ihn alle gefreut. Und er hat sich das Tor, du hast gesagt, einfach auch erarbeitet. Auch ein schönes Tor, auch ein schöner Schuss. Also schön platziert, genau im richtigen Moment abgeschlossen. Also für ihn auch ein großes Erfolgserlebnis, da mal wieder ein Tor zu erzielen. Und es gilt jetzt so weiterzumachen, weil die Bayern, das habe ich auch schon gesagt, sie werden ihn im Laufe dieser Rückrunde noch brauchen. Ich sehe ihn nicht mehr als absolute Stammkraft, weil es Alex Pavlovic einfach auch hervorragend macht. Für mich aktuell übrigens auch Pavlovic der stabilste Mittelfeldspieler. Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, aber Joshua Kimmich hatte schon einige Ballverluste auch gegen Bremen oder einige Fehlpässe, wo ich dachte, boah, was ist mit dem los? Ist der von einer halben Stunde erst aufgestanden, aber ja, ist vielleicht eine kleine Delle, was heißt eine kleine Delle, aber ich sehe Kimmich aktuell nicht ganz so stabil und ich gehe davon aus, dass er das selbst auch weiß. Er hat ja diese Sprunggelenksprobleme. Bis auf dieses Spiel in Leipzig finde ich ihn schon in den ein oder anderen Spiel auch ein bisschen schlampig, ist auch zu viel, aber vielleicht so nicht so zu 100% immer ein
bisschen unsauber vielleicht.
Genau, und das ist, glaube ich, noch eine Challenge auch für ihn in den nächsten Wochen, weil im Mittelfeld werden die Spiele, werden ja zum Teil auch dann wirklich entschieden, wenn es dann gegen große Gegner, wenn es gegen die europäischen Konkurrenten geht, wenn es auch schon gegen den BVB geht am 28. Februar, der Klassiker, weil der BVB aktuell auch in einer guten Form ist. Also da müssen die Spieler oder muss das Mittelfeld ein bisschen schärfer und stabiler werden.
Ja, bin ich bei dir. Auch was Joshua Kimmich betrifft, eben jetzt nicht mehr, wie du sagst, so hier und da mal so ein kleines bisschen unsauber. Aber dazu gehört halt auch, und das Thema Belastung haben wir auch regelmäßig, der hat in dieser Saison schon 31 Spiele gemacht. 31.
Ja, aber dann lass den Tom Bischof spielen.
Voll, dann wollte ich auch gerade sagen. Genau, ich kann mir gut vorstellen, dass er mal eine Pause bekommt. Spielt halt auch so gut wie immer durch, ne? Also ist einfach eine Maschine.
Ja. Steht bei 4 gelben Karten. Also gegen die Eintracht würde ich ihn schon, dass er auch mal schaut, dass es vielleicht sein Sprunggelenk komplett, also ich glaube einfach, er ist auch körperlich gerade vielleicht nicht bei 100%. Und dann holt er sich keine Gelbe ab gegen Frankfurt und kann dann auch gegen Dortmund spielen. Also das wäre so
guter Punkt.
Meine Idee. Ich glaube, Jonathan Tah ist auch vorbelastet. Müssen wir nochmal schauen, aber da musst du natürlich auch drauf achten, weil du brauchst die Jungs bei 100%. Du brauchst sie dann auch auf dem Platz, vor allem dann gegen Dortmund. Wenn du das Spiel in Dortmund gewinnst, da blicken wir jetzt schon ein bisschen voraus, ich weiß, aber wenn du da die 3 Punkte holst, dann hast du einen Riesenschritt gemacht, aus meiner Sicht, Richtung Meisterschaft.
Vielleicht an der Stelle auch schon mal der Hinweis, weißt du auch noch nicht, gar nicht, Kerry. Ich habe mit Jesko von Eichmann, unserem BVB-Reporter-Kollegen, schon Kontakt gehabt. Wir gucken, dass wir unsere Podcaster nächste Woche dann eben vor dem Klassiker so ein bisschen verbinden, dass wir einen gemeinsamen Part machen, eben zum Klassiker, im Zweifel eben mit Jesko von Eichmann, mit dir, mit Torben, eventuell mit Plätti, mit mir und mit Patrick Berger, habe ich den Namen jetzt schon gesagt? Ich glaube nicht. Ja, auf jeden Fall. Mit kompletter Reporter-Power eben, weil dieser Klassiker eben auch einer ist, der die Meisterschaft potenziell wieder so richtig, richtig spannend machen kann.
Bin ganz, ganz viel gefährliches Halbwissen dann auf einem Fleck. Ich freue mich drauf.
So schaut's aus. Dann nehme ich nochmal kurz den Namen Alex Pavlovic in den Mund. Du hast ihn angesprochen. Den hatten wir tatsächlich vergangene Woche, Torben und ich, relativ ausführlich und waren uns einig, dass der, du hast es auch schon angedeutet, dass der einfach einen sehr, sehr guten Job macht in den vergangenen Monaten, nochmal sich gesteigert hat, auch nochmal ein bisschen präsenter ist, finde ich, in seiner Ansprache, war auch sehr emotional im letzten Spiel und ja, macht Spaß, ihm zuzugucken. Und was einem manchmal auch da nicht mehr so ganz bewusst ist, der ist auch erst 21, ne? Der ist so etabliert in dieser Mannschaft, hat noch so viel Zeit, so viel Steigerungspotenzial und ist aber eben auch auf einem sehr, sehr guten Level schon und ergänzt sich gut mit Joshua Kimmich. Also auf der Doppel-6 müssen sich die Bayern erstmal wenig Gedanken machen, finde ich zumindest, mit Kimmich, mit Pavlovic, mit Tom Bischoff.
Manchmal wird mir bewusst, wie viel ich eigentlich ungewollt preisgebe. Ich suche nach etwas Einfachem wie Hotel in Berlin und plötzlich sehe ich überall und für lange Zeit Werbung für Hotels in Berlin. Es ist verrückt, wie transparent das Internet einen macht. Ehrlich gesagt, habe ich keine Lust, ständig beobachtet zu werden. Und genau hier kommt Surfshark VPN ins Spiel. Es schützt meine Privatsphäre im Internet. Surfshark verschlüsselt meine Daten, verbirgt meine echte IP-Adresse und blockiert Tracker, die sonst jeden Klick verfolgen würden. Seit ich es benutze, ist das unangenehme Gefühl beim Surfen verschwunden. Keine seltsamen Anzeigen mehr, niemand schaut mir über die Schulter. Eine weitere praktische Funktion? Ich kann meinen virtuellen Standort ganz einfach ändern. So habe ich Zugriff auf Inhalte und Nachrichten, die in Deutschland nicht verfügbar sind. Perfekt, wenn ich auf Reisen bin oder eine Serie aus einem anderen Land ziehen möchte. Ein Konto deckt alle Geräte ab. Laptop, Smartphone, Tablet, Fernseher. Alles ist geschützt. Wenn Sie Ihre Online-Privatsphäre schützen möchten, gehen Sie auf surfshark.com/minga und geben Sie beim Bezahlen den Code MINGA ein, um 4 zusätzliche Monate Surfshark VPN zu erhalten. Den Link finden Sie in der Beschreibung. Vielen Dank an meinen Sponsor Surfshark für die Unterstützung dieser Folge.
Und vielleicht nur Laseko, das könnte eine Option werden. Haben wir mit Christoph Freund auch drüber gesprochen. Ganz spannendes Profil. Auch eher ein Achter, Box-to-Box-Spieler, technisch sehr begabt, spielt bei Hannover teilweise auch mal auf der 10. Also die Bayern überlegen ernsthaft, den Spieler im Sommer dann auch zurückzuholen, ihn auch einzusetzen, weil Kompany ein großer Fan von Aseko ist. Und auch, ich habe mal mit einem Ex-Spieler von Bayern gesprochen, der den auch im Training gesehen hat, der gesagt hat, ey, einfach krass, wie der trainiert, wie der spielt, der muss einfach mal fit sein. Und jetzt bei Hannover macht er echt einen sehr guten Job und es ist eine sehr gute Leihe für den Jungen, auch für die Bayern. Und da müssen die Bayern vielleicht extern auch niemanden dazu holen. Muss man mal abwarten. Der Sommer wird eh lang, was die WM noch so ergibt. Aber du hast es angesprochen, bei Pavlovic merkst du auch einfach, der Junge ist mal fit. Der hat jetzt keine Krankheit mehr. Hatte ja dieses pfeiferische Drüsenfieber, war ein paar Mal verletzt. Dann diese Mandelgeschichte, die hemmt dich natürlich auch körperlich. Und jetzt merkst du einfach, der Junge ist fit. Der Junge ist im Rhythmus drin. Und dann ist es, wie auch Max Eberl gesagt hat, eine Passmaschine, die einfach funktioniert und läuft, weil der Junge, und das ist erstaunlich in dem Alter, ist sehr pressingresistent, er macht im Grunde keine Fehler. Und das will der Trainer, das will das Trainerteam. Und deswegen gehe ich auch davon aus, dass er bei der WM Stammspieler sein wird von der deutschen Nationalmannschaft.
Denke ich auch, in Anführungszeichen lustig übrigens, Thema Passmaschine, weil eben auch ein Video dann von Torben und mir auf Instagram gepostet wurde, wo wir sehr positiv über Alex Pavlovic gesprochen haben und dann kommt in den Kommentaren eben so wieder dieses Thema, ja, spielt er nur Querpässe, kann ich auch, etc.
Ja, mach mal.
Finde ich immer, ja genau, mach mal und vor allem versuch mal zu verstehen und zu analysieren, wann du welche Entscheidung triffst. Spiele ich jetzt tatsächlich den vermeintlich einfachen Querpass, spiele ich vielleicht auch mal zurück zur Abwehrspieler oder so, oder mache ich das Spiel schnell? Und diese Entscheidungen und welchen Einfluss diese Entscheidungen dann aufs Spiel haben, das vergessen die Menschen oft. Und es hat ganz viel mit Gefühl zu tun und auch ganz viel, vor allem mit Fußball, Sachverstand und Spiellesen etc.
Und er hat sich diesbezüglich auch, also ich finde, was heißt gesteigert, aber er ist auch jemand, weil du es angesprochen hast, er hat ein gutes Gespür auch für die Räume, er geht im richtigen Moment in die Räume, lässt dann nochmal klatschen und in der Zone, da drehst du dich nicht irgendwie rein oder spielst den Ball sofort in die Tiefe, das kannst du mal punktuell machen, wie du gesagt hast, aber also Alex Pavlovic massiv underrated, auch unter vielen Fans oder unter vielen Fußballbegeisterten. Ja, die Bayern sollten sich den Jungen auf jeden Fall irgendwo einpacken, weil viele Clubs schon draufschauen. Manchester City findet ihn spannend. Kann mir auch vorstellen, dass er irgendwann ein Thema werden könnte wie Toni Kroos für Real Madrid. Deswegen sollten die Bayern schauen, dass sie den Jungen definitiv auch binden und langfristig dann auch behalten.
Auch körperlich nochmal zugelegt übrigens, hat gestern haben die Bayern ein Bild gepostet von ihm aus dem Gym. Also der ist nicht nur groß, der hat mittlerweile echt auch ein bisschen Muskulatur zugelegt.
Mit dir kann er nicht mithalten, aber ja.
Noch nicht.
Passt schon.
Noch nicht, kommt.
Gut. Dafür bist du halb so schnell.
Wenn überhaupt. Apropos halb so schnell, du bist, glaube ich, auch halb so schnell wie Torben Hoffmann zu seiner besten Zeit. Den haben wir eben heute nicht dabei. Torben, nochmal liebe Grüße in den Urlaub. Ich habe dementsprechend keine Frage an den Ex, aber ich will trotzdem dir eine Frage stellen, Kerry. Spontan, das größte Spiel, das spektakulärste Spiel, das Spiel, das dich noch am meisten beschäftigt, so was du bisher als Reporter erlebt hast, erleben durftest. Hast du das eine?
Es gab so viele, Felix. Das hättest du mir jetzt vor dem Podcast mal irgendwie zurufen müssen. Hätte ich mir mal Gedanken machen können.
Aber weißt du was, also eine Sache, die mir zum Beispiel einfällt, da waren wir beide zusammen auch da, WM in Katar, Japan, WM-Niederlage. Also ja. Zumindest ein Spiel, das eine Riesenbedeutung hatte und das im Nachhinein auch, da ist auch viel hängen geblieben bei mir. Ich erinnere mich zum Beispiel, ich habe dann unten in der Mix gewartet, bin keine Ahnung, 90. oder so runter oder 85. und dann macht Japan ja noch das Tor und unten in der Mix war auch ein großer Bildschirm, wo dann vor allem die japanischen Kollegen zugeschaut und gejubelt haben und das werde ich zum Beispiel nie vergessen und da bist du natürlich, also bei den Bayern sind wir tatsächlich, das ist jetzt nicht so dahergeredet, sind wir tatsächlich sehr neutral, würde ich behaupten, aber klar, bist du bei einer WM dann vor Ort als Deutscher dann klar auch Sympathisant mal mindestens und das hat auch schon ein bisschen wehgetan in dem Moment.
Ja, also das war auch 45 Minuten für mich eine WM, also die erste Halbzeit. Da habe ich das Gefühl gehabt, die nehmen das 100% ernst und die anderen 45 Minuten war so ein bisschen Freundschaftsspielcharakter, auch im Stadion von der ganzen Stimmung her. Mhm. Dann fängt auf einmal an, der Toni Rüdiger so zu rennen. dann pennt der Süle beim Abseits oder ich glaube, weil so ein Schlotterbeck war, aber das war also...
Fiebertraum.
Ja, das war ein Fiebertraum. Es war einfach ganz komisch und in dieser Halbzeit hast du dir die WM im Grunde auch dann kaputt gemacht, weil gegen Spanien kannst du der Mannschaft keinen Vorwurf machen, hat sie es im Grunde ordentlich gemacht. Costa Rica wurde geschlagen, aber dieses Japan-Spiel, ja, werde ich auch nie vergessen. Generell die Stimmung in Katar, also auch in den Stadien, das war ein bisschen anders. Ja. Ich will nicht sagen, dass es schlechter war, es war einfach anders. Aber ja, was ich noch im Kopf habe, ist dieses Spiel, wo ich mir dachte, okay, können die Bayern das überhaupt verlieren oder warum verlieren sie das Halbfinale in der Champions League mit Tuchel in Madrid, das Rückspiel. 70. Minute, glaube ich, Alphonso Davies mit dem schwächeren Rechten genau in den Winkel rein. Und dann passiert irgendwie das, was immer dann im Bernabeu passieren kann in den Schlussminuten, da entsteht Chaos. Und Manuel Neuer patzt einmal und José Lu haut das Ding rein und dann passiert irgendwie nochmal ein Angriff von Real und José Lu haut das Ding nochmal rein. Also José Lu, der bei Hannover, ja, kein Ex-Wolfsburger? Ne? War der bei Wolfsburg?
Nur Hannover? Ah, okay.
Nee, Hannover. Hannover, Hoffenheim, Eintracht. Und er hat ja damals gefühlt kein Scheunentor getroffen. Bei Wolfsburg glaube ich jetzt nicht, aber
stimmt. Ja, war Quatsch.
Also das Spiel, das ist, also es gibt so Spiele, da fragst du dich manchmal, es war nicht logisch einfach, wie das Ganze zustande gekommen ist. Und danach auch die Interviews mit den Spielern, das war so ein bisschen, ja, ich erinnere mich auch noch an ein weiteres Spiel im Bernabeu, da haben die Bayern, es war 2017, mit Ancelotti gespielt und sind auch ausgeschieden. Viertelfinale war es, rote Karte Arturo Vidal. Schiedsrichter Kasai, Ungar, wurde danach komplett zerlegt von den Bayern und ich habe es auch ein Stück weit verstanden. Da sind Spieler teilweise von Bayern, ich erinnere mich, Joshua Kimmich, der ist mit feuchten Augen durch die Mixzone gegangen. Also der war, ich weiß nicht, ob der vorher geweint hat, aber der war auf jeden Fall sehr emotional angefasst und auch richtig zornig. Also das Spiel werde ich so von der ganzen Stimmung danach wahrscheinlich auch nicht vergessen. Genauso war ich ja auch schon bei dem einen oder anderen Champions League Finale. Auch der Patzer von Loris Karius in Kiew, den werde ich nicht vergessen, weil ich habe gerade unten auf meinen Zettel geschaut, weil der Torwart hatte den Ball und ich dachte so, okay, jetzt kommt der Abschlag oder der Abwurf und auf einmal ist der Ball im Tor drin und Benzema ist an der Eckfahne, macht den Knierutscher. Also auch so Situationen, die ich nicht vergesse, ja.
Ja, wir sind schon sehr privilegiert übrigens, das noch eine kurze an der Stelle und deswegen erwähne ich jetzt auch noch drei kurze Sachen bei mir. Einmal, da waren wir auch zusammen damals, Kerry, Manchester City, als Thomas Tuchel schockverliebt war, als Rodri mit dem linken Fuß ins Kreuz getroffen hat, im Etihad. Das war auch speziell zumindest und auch tatsächlich bitter in dem Moment für die Bayern und für Thomas Tuchel. Und ja, apropos Champions League Finale, ich durfte auch letztes Jahr in München da sein. Das war auch speziell, auch besonders in der Stadt, in der man wohnt, so ein Spiel zu sehen. Und was ich tatsächlich auch nie vergessen werde, ist das letzte Duell an der Anfield Road zwischen Jürgen Klopp und Pep Guardiola. Das war auch krass, die Stimmung, die Atmosphäre da und eben speziell diese beiden. Nochmal, da sind wir wirklich sehr privilegiert. Guckst du Olympia eigentlich? Schön. Harter Cut.
Oh, ja, harter Cut. Also ich verfolg's und ich bin auch, also ich sage immer, dass es unfassbar ist, was die leisten. Also die, gerade Biathlon bin ich ein großer Fan, aber ich bin jetzt weit davon entfernt zu sagen, dass ich da vom Fernseher klebe und mitfiebere, weil ich auch viel unterwegs bin und dann gar nicht so viel den Fernseher anschalte. Aber ich krieg das schon mit. Ich freue mich auch über jede Medaille für unser deutsches Haus. Das ist immer ganz schön. Aber
Jürgen Klopp war ja auch da übrigens, ne?
Der Klebo, der Norweger, den finde ich krass. Den finde ich richtig krass.
Maschine.
Der ist schon 9-mal Gold jetzt, also unfassbar. Muss man schon den Hut vorziehen.
Das ist krass.
War Slatan nicht auch da?
Ja, habe ich auch gesehen.
Ja. Ein paar Jungs waren jetzt da, Bekannte.
Was halt auch krass ist, mal abgesehen von den Leistungen per se, wir sprechen da halt über finanziell komplett andere Sphären bei 95% der Sportarten und Athleten bei Olympia im Vergleich eben zum Fußball, gerade im Vergleich zum Spitzenfußball und den Bayern. Wie war nochmal ich glaube die Preisgelder für Bronze, Silber, Gold waren jetzt 10, 20 und 30.000 Euro. Dafür stehen
weißt
viele
du, die
Fußballer
haben
nicht auf, mal blöd gesagt.
Meinst du, die haben so richtige ja, so. Geldgierige Berater?
Kerry, das ist die Überleitung. Das ist die Überleitung. Das ist nämlich jetzt, wir kommen natürlich wieder schnell zurück zum Fußball. Uli Hoeneß hat mal wieder gesprochen. Freuen wir uns natürlich immer, weil es dann immer was zu besprechen und zu diskutieren gibt. Egal wo er spricht, egal wie er spricht. In dem Fall hat er ein ausführliches Interview bei den Kollegen der Bild gegeben, auf die er ja auch immer gerne und viel geschimpft hat. Aber jetzt eben so die kleine Umarmung zwischen den Kollegen der Bild und Uli Hoeneß sozusagen. Und er hat eben genau was über das Thema Berater gesagt. Ich zitiere, Wir werden dieses ganze Beraterthema zur Diskussion stellen und wir werden es uns nicht mehr gefallen lassen, dass Berater alleine bestimmen, wie es läuft. Dieses Wort Nein wird in Zukunft häufiger fallen. Was machen wir daraus?
Ich bin gespannt, ob er dann zu seinem Bruder Nein sagen kann, der auch Berater ist. Kleiner Plot-Twist, also
von Josef Stanisic zum Beispiel.
Von Josef Stanisic, Alex Pavlovic. Auch von Karl-Heinz Rummenigge, der Sohn ist Berater und es ist auch okay. Und ich finde, ich verstehe Uli Hoeneß zum Teil, weil natürlich schon gerade jetzt auch im Fall Upamecano, auch im vergangenen Jahr mit Alfonso Davies, weil da auch von der Beraterseite sicherlich Grenzen überschritten wurden, weil dann auch wirklich bis zum letzten Cent verhandelt wurde und Bedingungen gestellt wurden, die halt einfach ja schon teilweise auch unverschämt waren, aber am Ende liegt es dann am Spieler, auch dem Berater zu sagen, hey, so und nicht weiter. Und der Spieler muss da, finde ich, erstmal die Grenze ziehen. Und ich mag es auch nicht, wenn Spieler sich komplett aus den Verhandlungen irgendwie rausziehen und sagen, hey, mein Berater macht das. Weil das hat für mich dann auch wenig, und das habe ich auch über Meccano gesagt, das hat dann für mich wenig im Grunde erstmal mit dieser Identifikation auch mit dem Verein zu tun, weil wenn ich mit meinem Verein dann auch spreche, dann sollte ich schon auch mit irgendwie am Tisch sitzen oder zumindest so involviert sein in die Gespräche, dass nicht alles an meinem Berater hängt. So, das ist das eine. Das andere, Berater irgendwie so schlecht zu reden, also es gibt sehr, sehr viele gute Berater. Es gibt gute Berater, es gibt schlechte Berater, es gibt gute Vereinspräsidenten, es gibt schlechte Vereinspräsidenten, es gibt gute Spieler, schlechte Menschen. Also es ist einfach Part of the business, du kriegst sie nicht mehr komplett raus und ich finde auch, dass viele Berater wirklich einen exzellenten Job machen, die ihre Spieler nicht nur bei Vertragsthemen unterstützen, sondern auch wirklich privat unfassbar viel den Rücken frei halten. Das kann ein Verein gar nicht leisten und ja, also als Verein musst du natürlich hart bleiben, was Gehälter angeht und da gilt es eigentlich nur eine Gehaltsobergrenze festzulegen für den FC Bayern. Das ist mein Vorschlag, zu sagen, hey, so nicht weiter. Und das hatten sie auch mal vor ein paar Jahren, als dann Robert Lewandowski wirklich der absolut, darüber ging nichts, über 25 Millionen. Jetzt mit Prämien kann der ein oder andere Spieler schon mehr verdienen. Und das ist dann einfach eine Sache des FC Bayern. Und ich kenne jetzt aktuell keinen Berater, der komplett beim FC Bayern irgendwie die Kontrolle hat. Das gibt es auch nicht, das soll das auch nicht geben. Es gibt Vereine, auch hier in Deutschland, wo natürlich Berater einen extrem hohen Einfluss haben. Auch ein Jorge Mendes zum Beispiel bei Real Madrid vor vielen Jahren einen extremen Einfluss hatte. Cristiano Ronaldo, Pepe, Fabio Coentrao, José Mourinho, ganz viele Klienten auch bei Real Madrid hatte. Aber dieses Gefälle oder diese Konstellation sehe ich bei Bayern aktuell nicht. Und deswegen, ich finde es ein bisschen scheinheilig, jetzt komplett über die Berater herzuziehen, weil es nicht so ist, dass das jetzt immer die Bösen sind, sondern dass die Vereine auch und auch die Spieler sich da vielleicht hinterfragen müssen, warum es dann zu so Vertragsverlängerungsstreitereien kommt, aus meiner Sicht. Ich weiß nicht, wie du siehst.
Schönes deutsches Wort, Vertragsverlängerungsstreitereien. Der ganz entscheidende Punkt und das ist also wirklich der zentrale Punkt, den du gerade so ein bisschen pathetisch gesagt hast, aber der komplett zutrifft, ist, es gibt halt schlechte und gute Menschenberater, in welcher Kategorie auch immer. Und es gibt halt die, denen es nur ums Geld geht, ums eigene Wohl geht, im Zweifel vielleicht auch noch ums finanzielle Wohl des Spielers, aber es ist halt nicht alles oder darf zumindest in meinen Augen nicht alles sein, das liebe Geld. Da müssen wir schon, da muss die Fußballbranche aufpassen, dass es nicht zu sehr in diese Richtung geht und auf den Rest überhaupt keine Rücksicht mehr genommen wird. Aber ansonsten logisch, wie du sagst, ganz wichtige Bezugspersonen, oft für die Spieler, oft auch sehr angesehen bei Sportdirektoren, bei Bundesliga-Managern und so weiter. Aber du hast eben auch diese andere Seite und das kriegt man dann in der Branche schon mit, egal wie groß, wie klein der Verein ist, dass das auch zu Recht dann geschimpft wird über diese Berater, weil sie teilweise zu viel fordern, weil sie unverschämt sind, weil sie im menschlichen Umgang auch nicht gut sind, weil sie zusammengefasst, doof gesagt, nerven. Und klar, muss man aufpassen, dass es nicht in die falsche Richtung geht. Aber es gibt viele, die einen guten Job machen und wichtig sind.
Ja, ich finde aber, da muss ich auch einen Verein hinterfragen. Natürlich war es auch damals so, ich nenne da immer gern das Beispiel David Alaba, der dann irgendwann auch von vielen Bayern-Fans als geldgierig abgestempelt wurde und als Söldner und was weiß ich nicht alles. Ich meine, der Junge wird beim FC Bayern ausgebildet, der hat den FC Bayern total im Herzen getragen und dann kommt der FC Bayern und gibt Lucas Hernandez einen Vertrag mit einem Gehalt von bis zu 20 Millionen Euro und der David Alaba verdient ungefähr die Hälfte und hat schon viel mehr geleistet. Natürlich kommt dann der Berater von David Alaba und orientiert sich an dem Gehalt auch von Lucas Hernandez. Zumal Alaba Stammspieler war, Hernandez ja nicht immer. So, und ich finde, da muss man, wie gesagt, auch beide Seiten sehen und als Verein einfach eine gewisse klare Linie haben. Das hatten die Bayern in den vergangenen Jahren nicht immer. Und trotzdem verstehe ich auch, dass es für die Bayern nicht einfach ist, weil ich sage auch immer, wenn du Champions League-Titel holen möchtest, wenn du um die Champions League mitspielen willst, dann musst du auch in dem Bereich die Gehälter zahlen. Und da gibt es dann eben nicht viele Vereine, die so viel auch zahlen können. Und ich verstehe jetzt auch, dass natürlich die Seite von Konrad Leimer dann auch nochmal verhandeln möchte, wenn es jetzt um eine Vertragsverlängerung geht, weil der Junge sich festgespielt hat, der Junge ist Stammspieler. Unglaublich wichtig auch für die Gruppe. Du merkst, wenn er nicht auf dem Platz steht, natürlich orientieren die sich jetzt auch an gewissen Gehältern. Da glaube ich nicht, dass sie jetzt komplett übertreiben und in Sphären vorstoßen, die unmöglich sind. Da musst du dich als Verein eben dann klar abstimmen, was ist das Maß, was können wir zahlen. Und wenn du eben die Messlatte hochlegst, bei Spielern wie Davis, wie Upamecano, vielleicht auch im Fall Musiala, dann musst du damit rechnen, dass andere Spieler eben auch kommen und sagen, hey, ich möchte dann entsprechend auch vergütet werden. Und das wird auch bei Michael Olise sicher ein Thema werden, wenn im Sommer ein Liverpool, ein Manchester City, wer auch immer kommen mag und mit den Geldscheinen wedelt, dann wird sich auch die Seite von Michael Olise mal mit den Bayern zusammensetzen, obwohl der junge Vertrag bis 2029 hat, aber er verdient halt im Vergleich jetzt zu anderen Spielern vielleicht dann auch nicht gemessen dem, was er auf dem Platz dann auch leistet. Aber es ist ein schwieriges Thema. Es ist auch für uns immer schwierig, das Ganze dann auch richtig zu bewerten. Ich glaube, es ist wichtig, da einfach alle Meinungen auch zu sehen und zu verstehen. Und wir haben auch viel mit Beratern zu tun. Und da möchte ich auch nochmal sagen, dass das wirklich viele extrem professionell sind, einen sehr guten Job machen, den Spielern wirklich mit Rat und Tat zur Seite stehen. Nicht nur bei finanziellen Themen. Und wer jetzt zu mir sagt, ein Spieler braucht keinen Berater, dann liegt er für mich, also dann muss er sich mit dem Geschäft nochmal ein bisschen auseinandersetzen. Auch ein Joshua Kimmich zum Beispiel, der ja, das finde ich dann gut, mit dem Verein sich hinsetzt an einen Tisch, mit dem Verein spricht, mit den Verantwortlichen, aber auch der hat bei seiner Vertragsverlängerung Hilfe zurate gezogen von einem Anwalt. Das geht gar nicht ohne. Und am Ende des Tages hat er auch Leute, die beispielsweise sein Social Media mitbetreuen, die ihm auch als Lebensberater dann letztlich zur Seite stehen. Ganz ohne diese Konstellation geht's nicht, weil ein Spieler ist heutzutage in diesem Geschäft halt auch ein Unternehmen. Und ein Unternehmen kannst du schlecht führen ohne Angestellte. Es darf nicht übertrieben werden, aber jeder Spieler hat heutzutage ein Team hinter sich und ich finde, es ist auch zum Teil gut so.
Genau so ist es. Wir können uns überlegen, kam mir gerade spontan der Gedanke, ob wir, wenn es vielleicht im Sommer mal ein bisschen ruhiger wird, dass wir vielleicht eine extra Folge auch mal dazu machen, zum so Thema Transfers, Thema Berater und so, holen wir uns dann Plätti im Zweifel auch dazu. Interessiert, glaube ich, den einen oder anderen. Wenn es so ist, schreibt es uns gerne. Ein bisschen Feedback nehmen wir grundsätzlich natürlich auch gerne. Und nochmal kurz beim Thema Berater, Verträge und so zu bleiben. Du hast es auch schon ein bisschen angerissen. Siehst du eine mögliche Problematik bei den Bayern, eben Thema Gehalt? Upamecano verlängert, kriegt viel, Richtung 20 Millionen im Jahr. Dass es eben langfristig den Bayern auf die Füße fällt, im Sinne von, dann will halt jeder auch dieses Gehalt haben, der sich irgendwie wichtig fühlt?
Ja, also Upamecano ist erstmal wichtig. Deswegen finde ich das Gehalt, also wenn du es jetzt halt wieder vergleichst mit anderen Gehältern, finde ich es jetzt nicht maßlos übertrieben, was natürlich dann wieder in Frage gestellt werden kann, muss der Berater jetzt noch hier die Kommission bekommen und so weiter, ist jetzt nicht mehr das Thema. Ich glaube schon, dass die Bayern in Zukunft dann schauen müssen, dass sie da auf jeden Fall auch mal Nein sagen, so wie Uli Hoeneß das dann auch formuliert hat und vielleicht anders an die Sache herangehen. Aber wenn du mich jetzt nach einer genauen Strategie fragst, dann, also letztlich brauchen sie eine klarere Linie als vielleicht aktuell und müssen dann dem einen oder anderen Spieler halt dann auch sagen, okay, ja, ich oder es geht nicht mehr so weiter. Und ich glaube auch, beispielsweise Leon Goretzka, der hoch anerkannt ist in der Mannschaft, Kompanie mag ihn auch sehr, aber dass der Verein gesagt hat, ey, wir können jetzt oder wir müssen hier jetzt dich gehen lassen, weil du vielleicht auch viel zu viel verdienst. Und dann kannst du diesen jüngeren Spielern, die nachkommen, die haben natürlich ein weitaus geringeres Gehalt. Und da musst du dann, finde ich, jetzt eben anfangen, dann auch vielleicht Grenzen dann zu setzen oder ein gewisses Gehaltsgefüge so zu bauen, dass es passt. Aber wenn die Bayern jedes Jahr um die Champions League mitspielen und das Ding vielleicht auch gewinnen in den nächsten Jahren, dann kriegen sie hier wieder Gelder, da wieder Gelder, dann Sponsoring, Merchandising und so weiter, dann kannst du dich natürlich halten. Aber was dann natürlich problematisch wird, wenn du als FC Barcelona zum Beispiel schon verschuldet bist und so viele Gehälter noch zahlst, wie sie es beispielsweise unter dem alten Präsidenten Bartomeu gemacht haben, dann bringst du dich natürlich in eine extreme Schieflage. Aber finanziell haben die Bayern schon sehr gute Leute hinten dran. Auch Jan-Christian Dresen hat ja als alter Finanzchef, ehemaliger Finanzchef, einen sehr guten Blick drauf. Aber ja, da muss vielleicht die Kommunikation intern und die Absprache und dann auch die Verhandlungsstrategie mit dem einen oder anderen Berater, mit dem einen oder anderen Spieler nochmal optimiert werden. Ich will nicht sagen, dass sie schlecht ist, weil dafür sind wir auch ehrlich gesagt jetzt nicht jeden Tag auch mit am Tisch dabei.
Ja, und jetzt auch nicht die Finanzexperten vielleicht im Gegensatz zu Jan-Christian Dresen. Herbert Heiner hat da natürlich auch viel Erfahrung als ehemaliger Adidas-Boss. Also, frag nicht. Ich habe mich mit einer 4-5 irgendwie durch Mathe die ganze Schulzeit ab der 8. Klasse durchgemogelt. Irgendwie hat's funktioniert, ich weiß nicht mehr wie. Ich glaube, der Satz von Uli Hoeneß, dieses Wort Nein wird in Zukunft häufiger fallen, das fasst ganz gut zusammen. Das ist die Intention der Bayern und wenn Uli Hoeneß das in der Deutlichkeit sagt, dann wird es zumindest auch ein Stück weit so passieren. Gucken wir drauf.
Bin gespannt. Ist auch legitim. Wie gesagt, es ist legitim. Und wenn du am Ende einen Matthias Sammer halt hast, der sagt, es braucht gar keine Berater in dem Business, dann bin ich halt eher, ich sag, also es braucht die schon. Frag mal bei den Spielern nach.
Hat mich auch gewundert. Genau, hat mich auch sehr gewundert, weil Matthias Sammer kennt die Branche wahnsinnig gut. Wahnsinniger Fachmann, um Gottes Willen. Aber die Aussage hat mich dann doch gewundert. War vielleicht auch ein bisschen aus der aktuellen Gesamtgemengelage und sozusagen auch ein kleines bisschen aus der Emotion heraus. Wurde schon mehrfach jetzt widersprochen von Roger Wittmann zum Beispiel auch bei uns. Ich glaube, damit können wir es erstmal belassen. Und gucken noch mal ein bisschen voraus auf Samstag. Eintracht Frankfurt zu Gast in München. Erklär doch mal kurz, du bist ja auch regelmäßig bei der Eintracht vor Ort. Wie siehst du gerade die Situation bei der Eintracht? Das ist so ein bisschen, es ist zumindest kompliziert, könnte man sagen, oder?
Es ist kompliziert, aber es ist auf jeden Fall schon besser. Man merkt auch, glaube ich, von meiner Stimme noch. Ich war letzte Woche erkältet, aber das ist ein anderes Thema. Die Eintracht ist auf jeden Fall verbessert unterwegs unter dem neuen Trainer. Er macht es sehr, sehr gut. Er findet die richtigen Worte. Das ist auch das, was wir so ein bisschen aus der Mannschaft hören, dass die Spieler sich sehr wohlfühlen unter ihm und er trotzdem auch eine harte Linie fährt. Und ich glaube, das hat diese Mannschaft gebraucht, weil diese Mannschaft hat nach dem Abgang auch von Kevin Trapp nicht mehr so einen richtigen, was heißt Leader, ich meine Robin Koch ist Kapitän, aber es fehlt schon so ein bisschen an Klarheit, an Führung in dieser Mannschaft und es ist jetzt auf jeden Fall auf einem besseren Weg, auch Mario Götze, für mich nach wie vor überragender Techniker, überragender Fußballer, ist jetzt wieder wichtiger geworden. Sie haben natürlich auch echt Verletzungspech, gerade in der Offensive. Fallen reihenweise Spieler aus, Johnny Burkhardt, Can Usun, Kali Mwendo, also es sind jetzt einige Spieler auch nicht dabei, beziehungsweise werden jetzt langsam wieder fit. Sie haben für mich natürlich einen überragenden Spieler, der es wirklich auf ganz hohem Niveau mittlerweile macht, den wir auch beide in Nürnberg schon gesehen haben in der zweiten Liga, Nathaniel Brown, der sich unglaublich gut eingefügt hat in diese Mannschaft, der mittlerweile Spielmacher ist, der diese Position als linker Verteidiger so interpretiert, dass er immer wieder auch ins Zentrum zieht, sich die Bälle holt. Also für mich langfristig auch ein Spieler für einen absoluten Top-Club, vielleicht schon nach der Saison. Die Bayern jetzt sehen, also ich sehe bei den Bayern aktuell keine Position, wo er jetzt spielen könnte, aber es ist für mich ein Spieler, der langfristig bei einem Top-Club spielen wird und auch in der Nationalmannschaft bei der WM aktuell in der Form sicher ein heißer Kandidat ist. Mal mindestens für den Kader, vielleicht sogar für die Startelf, auch wenn es David Raum gut macht, aber jetzt schweife ich ab. Die Eintracht macht's gut, macht's jetzt besser, aber wird in München aus meiner Sicht nichts holen, weil die Bayern einfach auch zu stark sind und dafür die Eintracht defensiv einfach nicht stabil genug ist. Sie haben jetzt gegen wen haben sie gespielt? Gegen Gladbach haben sie zum ersten Mal gefühlt seit einer halben Ewigkeit zu Null gespielt. Und das ist so die Challenge, hinten besser zu stehen und dann vorne einfach offensiv zuzuschnappen.
Jetzt haut die Stimme langsam ab. Ja, Nene Brown absolut. Auch eben getroffen beim 3-0 Sieg gegen Gladbach. Der macht schon Spaß und Albert Riera, finde ich, macht auch Spaß, eben der neue Trainer, um den Namen noch einmal zu nennen. Relativ junger Trainer, 43, war noch nicht so bekannt, aber eben gute Arbeit geleistet bisher und ich fand seine ersten Pressekonferenzen jetzt gleichsam unterhaltsam und irgendwie auch ja speziell auf jeden Fall, also aber irgendwie geil. Also das ist natürlich jetzt so eine Art von ja, die Spieler, die brennen für mich, die stehen hinter mir und so. Also war sehr klare Aussagen. Es kann dir natürlich auf die Füße fallen, wenn es nicht läuft, aber wenn es jetzt funktioniert, dann ist es irgendwie, dann macht das Spaß. Mal wieder so ein spezieller Typ in der Bundesliga, ein neuer Typ, der auch ja, kein Blatt vor den Mund nimmt, auch mal einfach was raushaut. Ist doch geil.
Spanische Sandro Wagner.
So ein bisschen, ja, stimmt. Ja, ansonsten bin ich sportlich bei dir.
Finde ich cool.
Stimmt. Ansonsten bin ich sportlich bei dir, gerade in München. Es sind da die Bayern trotz neuem Trainer bei der SGE, trotz ansteigender Leistungskurve, klarer Favorit. Würde mich wundern. Samstag 15:30 Spiel gibt's natürlich bei uns. Ich darf im Stadion sein und werde nächste Woche berichten, was mir denn da noch so aufgefallen ist. Ich glaube, dann haben wir es. Kerry, wir hatten eigentlich gesagt, wir machen hier entspannt 30, 40 Minuten. Jetzt sind wir doch bei über 45. Hat aber großen Spaß gemacht mit dir. Ich wünsche deiner Stimme noch weiterhin gute Besserung und einen schönen Mittwoch. Du bist doch noch an derselben Nah, bist abends im Studio, wird eben nochmal über Luis Diaz auch gesprochen. Und nochmal zum letzten Mal der Hinweis, eben dann auch ab 19:30 das große Interview mit Luis Diaz und mit dir bei uns im TV und anschließend auf all unseren Plattformen.
Danke Felix, hat wieder wie immer Spaß gemacht und an der Stelle auch ein Lob, wie du das moderierst. Also als wärst du so geboren worden. Unfassbar. Unfassbar.
Das ist sehr lieb. Vielen Dank. In dem Sinne, danke Kerry, danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.
Schöne Woche für euch, macht's gut. Ciao, ciao.
Mir san 4, der FC Bayern Podcast von Sky Sport.